Gott möge bei uns sein und uns heute was aufschlüsseln, was er uns so zu sagen hat. In einem Regionalexpress sitzt ein Fahrgast und der Schaffner kommt zur Fahrkartenkontrolle, guckt die Fahrkarte an. Sie haben ja eine Kinderfahrkarte. Da sagt der Fahrgast, dann können Sie mal sehen, wie viel Verspätung der Zug hatte. Ich habe den Scherz mit Absicht an den Anfang gepackt, weil dieses Gleichnis, um das es heute geht, oftmals in diese Schublade geschmissen wird, zu spät. Und ich finde, das hat es überhaupt nicht verdient. Ich bitte dich mal darum, das erste Bild anzuwerfen. Und ich lese euch mal den Text, um den es heute geht. Der steht in Matthäus 25, mit Versen 1 bis 13. Die Übersetzung von der Bibel heute. In dieser Zeit wird es mit dem Himmelsreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen handelten klug und 5 waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der Bräutigam nicht gleich kam, wurden alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die Gedankenlosen sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von dem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Doch diese entgegneten, das geht nicht, unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit in den Hochzeitssaal. Nach ihnen wurde die Tür verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, ach Herr, Herr, mach uns doch auf. Doch der Bräutigam wies sie ab. Euch muss ich sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, sagte Jesus, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Ich möchte mit uns gemeinsam beten zum Anfang der Predigt. Herr, du hast mit deinen Worten immer wieder zu den Menschen gesprochen und hast Dinge erklärt. Und wir wollen dich auch heute sprechen lassen. Wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist reden lässt und dass du uns die Herzen öffnest und dass du uns mitteilst, was du uns da zu sagen hast. Dass du uns beschenkst mit dem, was wichtig für uns ist. Amen. Ja, dieses Bild. Ich bitte mal um das Bild 2. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, will ich mal ein paar Informationen dazu geben, wie das mit Hochzeiten damals so war. Und zwar ging das damals so, dass die Väter der beiden Familien beschlossen, unsere Kinder werden mal heiraten. Das ging also nicht unbedingt von den Kindern aus, sondern die Väter haben das beschlossen. Und etwa ein Jahr vor der Hochzeit fand die Verlobung statt. Und die Verlobung war damals was sehr, sehr Festes. Nicht so wie heute, wenn man sich verlobt hat und dann hat man dann doch keine Lust mehr und tut den Ring einfach wieder weg. Sondern es war schon im Prinzip wie eine Vorhochzeit. Also damit war klar, das wird mal passieren, dass wir heiraten. Und dann hat nämlich der Bräutigam angefangen, alles vorzubereiten. Und wie man auf dem Bild sieht, da fängt auch an zu bauen. Der fängt am Elternhaus an, eine Wohnung oder einen zweiten Teil vom Haus ranzubauen, damit diese Wohngemeinschaft größer wird. Und dann der Platz für die Braut und für ihn da ist. Und er sorgt auch dafür, dass Vorräte, Einkommen und alles gegeben ist, dass dort eine Familie in ein gutes Dasein starten kann. Und wenn das alles fertig ist, also diese Wohnung fertig ist und er genug Geld und Möglichkeiten und alles hat, dann zieht er los, nimmt seine ganze Familie, Tanten, Onkel, Schwestern, Brüder, Schwippschwager, weiß ich nicht, alles mit. Das wird eine Riesengesellschaft, die dann loszieht und die laufen praktisch zum Haus der Braut und holen die dort ab und dann wird im neuen Zuhause 7 Tage lang gefeiert. Also das wird eine sehr umfangreiche Geschichte. Diese Abholung selbst und auch die Feier. Das ist mit ziemlich viel Tamtam verbunden und auch mit ziemlich viel Aufregung, weil es war damals nicht so, dass es wie heute ist, dass hier alles nach Sekunden läuft. Wenn man sagt, am Donnerstag will man sich mit jemandem verabreden, dann musst du mir schon genau sagen, zu welcher Stunde und zu welcher Minute, sonst wird das ja pünktlich nicht klappen. Und damals war das einfach so, nach einem Jahr ungefähr tauche ich irgendwann auf und dann konnte das auch mal 4-5 Tage oder auch mal 2-3 Wochen hin und her sein, dass der auftaucht. Und dann saßen die alle wie auf glühenden Kohlen bei der Braut und haben gewartet, wann wird der denn jetzt auftauchen. So, dass man mal ein bisschen diesen Hintergrund hat. Und biblische Hintergründe, da ist noch einer wichtig, den, wie ich finde. Es wird hier von Jesus ganz bestimmte Verbindung gezogen. Man hat das schon gesehen, mit dem der Vater beschließt die Vermählung. Und wer hat beschlossen, dass Jesus für uns kommt und mit uns gemeinsam auf den Weg geht? Der Vater. Und Jesus benutzt mit Absicht diese Bilder, um auch die Menschen abzuholen und es ihnen verständlich zu machen. Und was er auch noch benutzt, ist diese Zahl 10 und eine Teilung in 5-5. Und das ist auch ein Bezug zu den 10 Geboten, die auch auf zwei Tafeln in der Teilung 5-5 sich befunden haben. Es wird dort ein Rückschluss gezogen. Ich bitte mal um das Bild 3, genau. Da sieht man das auf den zwei Tafeln, diese 10 Gebote. Es wird ein Rückschluss gezogen zum ganz vom Anfang. Es ist also mit Jesus wieder ein Kreis geschlossen. Am Anfang haben wir 10 Gebote gekriegt und früher oder später hat jeder gemerkt, das kann ich gar nicht alles einhalten. Und Jesus hat für alle dafür gesorgt, dass das auch gar nicht mehr nötig ist, sondern er hat das Ganze erfüllt und hat für uns praktisch dafür gesorgt, dass das passt. Und so ist es jetzt eine ganz andere Situation. Man ist nicht mehr in dem Druck, was erfüllen zu müssen und was tun zu müssen. Und genau deswegen benutzt Jesus auch dieses Beispiel. Das nächste Bild bitte. Wer sieht denn, was auf dem Bild hier falsch ist? Das sind die 10, so wie es im Text steht, sind eingeschlafen. Die Lampen, die passen überhaupt nicht. Weil wenn wir nämlich nochmal in den Text zurückgehen und schauen, da steht ihre Fackelnamen. Und das ist auch was, was oftmals in der Predigt oder auch im Text in manchen Übersetzungen ganz anders drin steht. Da steht in einem Text Öllampen, im anderen Fackeln. Und dadurch kommt was durcheinander, da komme ich dann gleich drauf, was bedeutungsmäßig aber eigentlich ganz wichtig ist. Ich habe ein paar Fragen zu dem Text, wenn ich mich damit beschäftige. Oder ihr vielleicht auch. Ich habe die Frage, warum werden denn die 5 nicht mehr reingelassen, die noch kommen? Die haben sich ja nur richtig Mühe gegeben und haben noch Öl eingekauft und sind dann noch hin und haben auch das Haus gefunden. Zweite Frage, warum haben sie denn nicht genug Öl? Hatten sie zu wenig oder haben sie es vergessen? Warum lassen sich die 5 wegschicken? Auch eine berechtigte Frage. Oder warum geben denn die anderen 5 nichts ab? Die sind aber ganz schön egoistisch. Was ist denn Jesus' Intention hinter der Geschichte? Welche Wahrheit und Weisheit ist denn für uns da drin verborgen? Und dort muss ich mal auch noch ein ganz kleines bisschen ausholen. Jesus erzählt im Zusammenhang in diesem Kapitel, in Matthäus Evangelium, ganz viele Gleichnisse und ganz viele Bilder. Und mehrere haben davon auch mit einer Hochzeit zu tun oder mit einer Feierlichkeit. Und Jesus benutzt jedes dieser Bilder, um einen ganz bestimmten Aspekt zu erklären und bezieht sich dabei hier auch mit Absicht auf das Himmelreich. Jesus benutzt die Bilder der Menschen, um auch die Fragen, die an ihn herangetragen wurden, zu bearbeiten. Die Leute kamen nämlich zu ihm und haben gefragt, wie komme ich ins Himmelreich? Was muss ich denn tun, um im Himmelreich sein zu dürfen? Wie muss denn mein Leben aussehen, um das Himmelreich zu erreichen? Was ist denn da alles dran? Und Jesus versucht mit diesen Bildern, das für die Menschen transparent zu machen. Und er wird mit diesen Bildern ziemlich deutlich an manchen Stellen und an manchen Stellen lässt auch mit Absicht das eine oder andere weg. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier überhaupt gar keine Braut vorkommt. Wenn Jesus was erzählen will über das Zusammenkommen von Bräutigam und Braut, dann macht er das auch. Dann benutzt er dieses Bild. Jesus geht es aber hier um eine ganz andere Sache und deswegen lässt er mit Absicht das weg, weil er einen anderen Zusammenhang erklären will. Das Bild 5 bitte. Mit dieser Bibelstelle wird in manchen Predigten und auch früher von der katholischen Kirche besonders immer wieder Druck ausgeübt. Du kommst zu spät, wenn du nicht aufpasst. Guck, dass du in deinem Leben genug Öl sammelst. Du musst auf dem Weg bleiben. Du musst immer wachsam sein. Und wenn man solche Deutungen hört Und wenn man sowas erzählt kriegt, dann macht einem das Angst und man schläft abends gar nicht mehr mit Seelenfrieden ein, weil man denkt, was muss ich denn jetzt alles noch machen? Vielleicht kommt heute Nacht Jesus und dann bin ich nicht dabei, weil ich nicht genug gesammelt habe oder weil ich nicht genug Öl habe oder weil ich dies oder jenes nicht erfüllt habe. Und genau deswegen erzählt aber Jesus dieses Gleichnis. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, dass die Leute Angst kriegen und jetzt losrammeln und alle Öl kaufen, sondern Jesus erzählt dieses Gleichnis, um auch zu sagen, es gibt eine Heilsgewissheit auf der anderen Seite. Nämlich die fünf waren dabei und die wussten, dass sie dabei sind und die waren ordentlich vorbereitet. Die Klugen und die Törichten. Er teilt es mit Absicht so auf und töricht ist nichts anderes als dumm. Schlaue und dumme. Und was unterscheidet das jetzt, das Ganze jetzt voneinander? Ich gehe mal noch ein bisschen in den Text. Die Brautjungfern, die 10, nahmen ihre Fackeln und gingen dem Bräutigam entgegen. Nun ist es so, dass man diese Aufgabe ja nicht von heute auf morgen und Hals über Kopf kriegt. Sondern wenn man den Auftrag kriegt, du bist eine Brautjungfer und du bist bei einer Hochzeit dabei, dann kriegt man das lange, lange vorneweg gesagt. Und dann ist man auch bei den ganzen Vorbereitungen schon dabei. Da wird die Braut ausstaffiert, die wird geschminkt und da werden irgendwelche Blumengestecke versorgt und weiß der Kuckuck was alles noch. Das ist eine sehr umfangreiche Sache und da hat man viel Zeit eigentlich, um alles vorzubereiten. Und dann kein Öl dabei zu haben, das ist einfach dumm. Deswegen sind das die Klugen und die Törichten, weil die wussten alle lange zuvor, was kommen wird. Und genauso ist das, was Jesus uns anbringt. Er sagt, dieses Gleichnis ist ja nicht in den Moment herein, wo es schon zu weit ist und alles zu spät ist, sondern er sagt dieses Gleichnis in eine Zeit hinein, wo die Menschen noch Zeit haben. Wo die Menschen Zeit haben, noch vorzubereiten. Auch wir. Und er sagt zu uns, ihr habt noch die Zeit, bitte guckt, dass ihr das macht, dass ihr zu den Klugen gehört und vorbereitet seid. Ihr habt noch die Zeit. Es gibt ein zu spät, aber eben heute ist das noch nicht für uns der Fall, sondern wir sind noch hier im Gottesdienst. Wir können es uns anhören und Jesus erzählt es uns heute nochmal durch seinen Text hier und vielleicht auch durch den Heiligen Geist, der in uns die Bedeutung hervorruft, die er damals gemeint hat. Dann gibt es noch eine Stelle, wo viele drüber stolpern. Es wurden die Stunden meistens so geplant, dass man nie mitten in der Nacht feiert. Und deswegen sind die auch nachmittags bestimmt schon losgezogen. Und auf dem Weg haben die dann gewartet und dann verging die Zeit, dann war es 4, 5, 6 wird es irgendwann dunkel. Und denkt man, die wird dann ja schon irgendwann kommen. Und dann war es 10, 11, blub, eingeschlafen. Und dann sind natürlich nur die dumm eingeschlafen. Oder? Nee, die sind alle eingeschlafen. Alle sind sie eingeschlafen. Und das ist auch was, wo Jesus ein Stück Angst nehmen will. Und sagen, das macht nicht mit dem Einschlafen. Ich weiß doch, dass ihr mal einschlaft. Nicht nur im rein körperlichen Sinne, weil euer Körper sagt, jetzt ist es Nacht, jetzt lege ich mich hin und ich brauche Ruhe, sondern auch im geistigen Sinne. Es passiert uns auch mal, dass wir Durstzeiten haben, wo unser Glaube nie völlig brennt. Und wo wir nie in Feuer und Flamme stehen für Gott, sondern wo es uns vielleicht gerade nicht gut geht und wir auch ein bisschen hadern mit ihm. Das weiß Jesus. Und er tröstet uns und sagt, wenn ich komme, werde ich angekündigt und ihr werdet auch mit geweckt. Das ist nicht das Problem. Insofern zu dem Wachsamsein. Das Wachsamsein, was da dahinter steht, ist ein anderes Wachsamsein. Nicht, dass du darfst nicht schlafen oder du darfst nicht mal eine Glaubenskrise haben. Das heißt es nicht mit dem Wachsamsein. Und dann kommt der nächste Punkt mit den Fackeln. Deswegen bin ich vor uns mal darauf eingegangen, dass es hier im Urtext eigentlich um Fackeln und auch in der Bedeutung von der ganzen Sache um Fackeln geht, weil nämlich das mit dem Öl dann einen Unterschied macht. Mit den Öllampen ist es ja so, wenn ich so eine Keramiköllampe habe, da habe ich immer so ein bisschen Öl drinne, brennt den Docht an und irgendwann mal sind die abgebrannt und das Öl ist alle. Und wenn man jetzt das Öl von der Bedeutung her mal anschaut hier, könnte man sagen, zum Beispiel, das steht für einen Heiligen Geist, aber der Heilige Geist, der wird nicht alle. Der brennt nicht runter. Also das passt an der Stelle nie. Und wenn ich's, wenn ich jetzt mal genau angucke, was da drin im Text steht, da steht, die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Und man nimmt jetzt mal Fackeln als wortwörtlich. Die Fackeln bestanden damals aus so Holzstiel, bisschen Drahtgeflecht obendran und dann wurden da Tücher oder Seile oder irgend sowas drum gewickelt und dann das Öl draufgekippt und dann angezündet. Man hatte also das Öl nicht schon in den Fackeln, heute gibt's ja solche Fackeln, da sind gleich oben Ölnäppeln drin, damals war das nicht so, sondern da wurde das Öl da oben drüber gekippt und dann angezündet. Und das heißt, die einen hatten einen Ölvorrat dabei und die anderen nie. Die Törichten hatten von Anfang an gar kein Öl dabei. Die haben dieses Stoffmaterial dabei gehabt, um die Fackeln herzurichten, weil das steht dann hier im Vers 7, da standen die Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Das heißt, in dem Moment wird dann dieses Lappenzeug oder Seilzeug da oben drum gewickelt, dass die soweit fertig sind und dann kippt man das Öl drüber und zündet es an. Das haben die alle gemacht, aber die einen hatten kein Öl. Und wenn man dann diese Fackel anzündet, dann brennt die mal kurz und dann geht's und das war's. Das ist wie der Docht bei einem Teelicht, was schon runtergebrannt ist. Den kann ich nochmal kurz anzünden. Und dann ist wuff und aus. Da ist nicht mehr. Und das war von Anfang an so, dass die das nicht dabei hatten. Vorbereitung. Was für eine Vorbereitung? Vielleicht geht's ja um Hindernisse in meinem Glauben, dass ich die wegräumen soll. Kann ich mich völlig hingeben oder nicht? Vielleicht geht's um den Heiligen Geist, aber das haben wir ja schon gesagt. Also der Heilige Geist brennt ja nicht runter. Das kann es also nie sein. Es gibt noch ein paralleles Bild, wo Jesus auch von einer Gesellschaft erzählt, die gerade am Feiern ist. Und da ist einer im Raum, der hat kein Feierkleid an. Und der wird dann vom Feiernden rausgeschmissen. Und da ist eine Parallele dazu. Das heißt, es geht um was Bestimmtes, was man braucht. Aber was braucht man denn nun? Es geht um die Gerechtigkeit Jesu, um die Gerechtigkeit Gottes. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die einen die anderen losschicken, jetzt geht doch mal einkaufen. Also nachts um 12 Uhr, es ist dunkel, da sucht man einen Laden, der Gerechtigkeit Gottes verkauft. Geht nie. Funktioniert nie. Wo kriege ich die jetzt her, diese Gerechtigkeit Gottes? Was fange ich jetzt an? Es gibt, ich bin in der Psychologie in der Uni gewesen und da gibt's schöne Beispiele für Motivation. Also, ob ich eine Energie aufbringe, irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Und da gibt's den Vergleich von intrinsischer, die aus mir herauskommt, und extrinsischer Motivation, die von außen an mich herangetragen wird. Und das habe ich ganz intensiv gemerkt bei Musikschülern. Wenn die mit ihrer Gitarre zu mir kamen, dann gab es welche, die wurden von Mama und Papa geschickt. Hier, du hast 5 €, du musst ein Instrument lernen, nimmst die Gitarre mit und machst du mal. Und das haben die eine ganze Weile gemacht, solange Mama und Papa Druck aufgebaut haben und solange dann das noch gewirkt hat. Und irgendwann lag die Gitarre in der Ecke und ist mit Spinnweben zugewiesen. Und dann gibt's welche, die kamen von sich aus, haben gesagt, ich habe eine Gitarre, ein Instrument und ich möchte es gerne lernen. Und die haben in kürzester Zeit zu viel gelernt, dass man da kaum noch was beibringen konnte. Und haben gespielt wie sonst was, haben sich eine Band gesucht und sind mit ihrem Instrument in Aktion getreten und die spielen wahrscheinlich heute noch. Und das ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und ich glaube, dass Jesus dort auch ein bisschen drauf anspielt, dass es in unserem Glauben eine ähnliche Sache gibt. Mein Glauben nützt mir nicht, wenn meine Eltern mich in die Kirche mitgeschleppt haben und ich mache es halt, weil meine Eltern das so dachten, dass das gut ist für mich. Mein Glauben nützt mir nicht, wenn ich aus Angst hinrenne in die Kirche, weil ich denke, vielleicht komme ich deswegen in den Himmelreich. Oder vielleicht renne ich an die Kirche, weil ich denke, ich muss was Gutes tun. Dort erfahre ich immer, wo man Geld hinspenden kann. Und da spende ich ein bisschen Geld hin und dann komme ich deswegen in den Himmel. Die Motivation, wo die herkommt, die guckt Jesus an. Und Jesus ist einer, der schaut in die Herzen. Diese 10 Jungfrauen, wenn wir die anschauen würden, die haben alle ihre Fackeln dabei, die haben alle ihr schönes Kleidchen an, die sind alle auf dem Weg unterwegs Richtung Bräutigam. Was soll denn da dran falsch sein? Die sind alle hübsch hergemacht. Aber Jesus ist der an die Herzen schaut. Und das ist der Unterschied, den er meint. Da ist in den Herzen ein Unterschied. Es gibt 5, die haben eine Herzenseinstellung, die haben eine intrinsische Motivation. Aus sich heraus wollen die. Und die anderen, die machen es einfach nur, weil es halt dran war. Und weil es irgendwie vielleicht dazugehört aus Tradition heraus oder weil ich irgendwie meine, das könnte passen. Das ist was anderes. Und deswegen unterscheidet er hier in Kluge und Törichte. Die einen verstehen im tiefsten Inneren, was dahinter steckt, und die anderen nee. Und das macht einen großen Unterschied. Es macht eben auch den Unterschied, ob ich mich schicken lasse oder treiben lasse oder ob ich aus mir heraus selbst was entscheide. Das nächste Bild mal bitte. Hier laufen jetzt noch 5 und die anderen sind nicht mehr dabei. Es ist ein Weg, der eigentlich voller Freude ist. Und jetzt sind aber die Hälfte nicht mehr dabei. So, und wie ist das jetzt, ein Vorrat für schlechte Zeiten? Jetzt muss ich sammeln oder wie ist das gedacht? Und da ist mir ein Unfallknopf als Beispiel untergekommen. Es gibt jetzt 9 modernen Autos, so einen Unfallknopf, den kann man drücken, wenn man in der Notlage ist, und dann wird ein Notruf verständigt und man kriegt Hilfe. Das ist für den Fall, dass man mit seinem Auto irgendwo in den Graben fährt und sich selber nicht mehr befreien kann. Und eigentlich muss man da dafür gar nichts tun. Man kauft einfach dieses Auto und hat das System mit da drin. Und in dem Moment, wo man aber diese Notsituation hat, wird man gerettet, nur durch diesen Knopfdruck. Und hier geht's eben genau bei Jesus um den Notfallknopf in Form der Lampe. Es geht nicht darum, was ich tue oder was ich sammle oder was ich gemacht habe Tolles in meinem Leben, wie oft ich das Vaterunser gesprochen habe oder wie viel Spenden ich geleistet habe, sondern es geht Jesus darum, ob ich etwas habe, nämlich sein Feierkleid, seine Gerechtigkeit. Ob ich das habe, ob ich diese innere Motivation, ob ich diesen inneren Antrieb von mir aus habe, das zu wollen. Oder ob ich einfach mein, muss halt mit dazugehören oder ich muss die Flagge mit schwingen, weil es die anderen A machen. Und das wird schon schwierig an der Stelle, wo das Öl geteilt werden soll. Deswegen macht Jesus auch dieses Beispiel, mit dem jetzt ist bei den einen das Öl nicht da und die anderen haben welches. Warum lässt sich nicht teilen? Ja, machen wir das doch halt. Teilen das. Der Mike kommt zu mir und ich schneide ein Stückel von meiner Jesus-Gerechtigkeit ab und gebe ihm das. Ich nehme ein Stückel aus meinem Heiligen Geist, der mir im Herz sitzt, und gebe ihm das. Funktioniert nicht. Und genauso funktioniert das nicht, dass ich einen Mike in den Laden schicke, soll mal ein bisschen Gerechtigkeit kaufen. Das funktioniert nicht. Und die 5, die waren eben nicht schlau. Die haben am Anfang nicht das mitgenommen. Und die haben auch dann nicht verstanden, dass sie es so nicht mehr kriegen. Sondern sie haben sich vom Weg abbringen lassen auch noch. Das kommt noch dazu. Die haben sich richtig wegbringen lassen davon. Haben nicht verstanden, dass es eigentlich jetzt schon auf der Zielgeraden ist. Und da gibt es einen Moment, dann ist das halt nicht dabei. Aber dieses Geschenk steht für alle bereit. Dieses Geschenk, was Jesus austeilen will. Und deswegen spricht er in diesem Gleichnis zu den Menschen, die um ihn rumsitzen, die ja die Frage gestellt haben, wie komme ich denn rein? Was macht denn den Unterschied, dass ich zur Tür unserer Feier mit eingelassen werde? Und dieses Geschenk kriege ich einfach so. Ich muss es nicht kaufen und ich muss es nicht mir erarbeiten, sondern ich hab's von Anfang an dabei. Ich hab's von Anfang an dabei. Das ist der positive Blick auf das Ganze. Die Klugen und die Törichten. Hier mal das Bild Nummer 7. Hier kommt ein Strahlemann aus einer Kirche raus. Was könnte mit dem passiert sein? Hast du schon mal jemanden gesehen, der so aus einer Kirche kommt? Es gibt im Leben eines Christen oftmals so einen Moment in einer Gottesbegegnung oder des sich Bewusstwerdens, wer Jesus ist, des sich Bewusstwerdens, was es bedeutet zu glauben und dieses, was Jesus am Kreuz getan hat, zu verstehen. Und das ist auch so ein Stück dieser Moment, wo die Welt plötzlich eine andere ist. Ich nehme mal das Beispiel des Paulus. Der Paulus, der war ein Christenverfolger. Der ist auf hohem Ross und hohem Amt geritten und hat Christen um die Ecke gebracht, weil die nicht in sein Weltbild gepasst haben. Der hat die töten lassen, vielleicht hat er es sogar selber gemacht teilweise. Und mit einem Mal steht dieser Jesus mitten auf dem Weg und bremst ihn aus in seinem ganzen Dasein. Er fällt zu Boden und ist in seinem Weltbild völlig aus dem rausgerissen, was er geglaubt hat, was richtig ist. Es ist vielleicht nicht bei jedem Christen so extrem wie bei ihm, aber bei ihm macht das was deutlich. Es tritt eine Veränderung ein und das, was vorneweg war, das passt nie mehr. Er kann in dem Moment, wo er gemerkt hat, das, was ich gerade bekämpfe, ist eigentlich der Kern der ganzen Existenz. In dem Moment kann er nicht mehr weitermachen und kann nicht mehr Leute umbringen, die diesem Jesus folgen. Sondern er hat von Herzen verstanden, dass genau das der Weg ist, um den es geht, warum er überhaupt auf dieser Erde sich befindet. Und deswegen ist dieser Paulus völlig verändert. Es gibt eine Geschichte vom EAF, da erzählt jemand, der auch ein Sperrverbrecher war, was er so alles angestellt hat und was dann passiert ist. Er saß nämlich im Gefängnis und hat eine Bibel vom Pastor gekriegt, vom Gefängnispastor, und hat in dieser Bibel gelesen. Und jedes Mal ist er auf einen Vers gestoßen, der ihn direkt angesprochen hat mit seinem Thema, was er gerade hatte. Und er war jedes Mal völlig erschrocken und hat die Bibel wieder weggetan. Und das hat aber jedes Mal wieder eine Neugier verursacht. Und nachdem das 3-4 Mal passiert ist, hat er mit dem Gefängnispfarrer gesprochen und hat mit ihm gemeinsam gebetet und sein Leben Jesus übergeben. Und dann ging der das nächste Mal zum Freigang in den Hof raus und sieht mitten im Hof ein Gänseblümchen stehen. Das hat er noch nie gesehen vorneweg. Und er hat sich neben das Gänseblümchen gesetzt und sich einfach gefreut. Und die anderen Insassen, die haben bestimmt gedacht, na, jetzt hat es einen Sünder durchgehauen. Das versteht man von außen vielleicht gar nicht, was da passiert, aber da verändert sich der Blick auf diese Welt. Es wird alles anders. Was passiert da? Es gibt eine plötzliche Erkenntnis. Das ist so unter Umständen überfallartig, was da passiert. Die Sichtweise ist eine andere. Es ist von außen teilweise völlig unlogisch. Dieser Mensch, der gerade noch auf dem Pferd saß und Christen umgebracht hat, der rennt jetzt durch die Lande, besitzt kaum irgendwas und erzählt von Gott. Wahnsinn, völlig unlogisch, macht null Sinn von außen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Das ist unheimlich emotional. Dieser Paulus, der hohe Beamte, ist plötzlich zu Boden geschlagen und ist völlig verzweifelt über sich und sein Tun. Und auf der anderen Seite eine völlige Begeisterung, als er den Dienst antreten darf für Gott, für Jesus. ist er mit Feuer und Flamme, mit derselben Energie, wie er vorneweg verfolgt hat, ist er jetzt dabei, Gottes Wort zu verbreiten. Feuer und Flamme. Und dieses Ganze ist nicht selbst gemacht, sondern das passiert mit mir. Gott kommt zu mir und bringt mir das in mein Leben hinein. Und das Einzige, was ich machen muss, ist das Öl mitnehmen. Das ist das, was Jesus hier sagt in diesem Gleichnis, was er da erzählt. Das Einzige, was ich zu tun habe, ist dieses Öl mitnehmen. Weiter nicht. Und das ist es auch das Einzige, wonach der Bräutigam am Ende fragt, wenn er die reinlässt. Nicht, was hast du geleistet, wie viel hast du gebetet, wie viele Menschen hast du bekehrt oder wie oft hast du die Bibel gelesen. Nee. Einfach ist es bei dir im Herzen drin. Hast du dieses Öl dabei? Und das verändert alles, weil Jesus schaut in das Herz rein. Und das wünsche ich euch einfach, dass ihr, wenn ihr es noch nicht erlebt habt, diesen Grinsemoment erleben dürft. Und wenn ihr das in euren Herzen habt, dass ihr es wisst, ihr könnt einfach nachts in Ruhe schlafen gehen. Das ist okay. Und wenn ihr mal eine Krise habt und mal hadert mit eurem Dasein und mit den Dingen, die euch passieren, das ist okay. Weil nämlich in dem Moment, wo Jesus kommt, ist es da drin. Es ist dabei. Ihr habt's. Und ihr dürft mit rein. Und das ist das, was Jesus erzählen will. Und das ist das, was den Wert dieses Gleichnisses ausmacht. Amen.